2019 ist bald vorbei und wir wollen jetzt nochmal mit euch zurückblicken auf dieses Jahr, das für unseren Podcast allerdings erst im Juli so richtig begonnen hat.
Um genau zu sein, am 23. Juli. Da ging Folge 1 von Explore, der National Geographic Podcast, nämlich endlich an den Start.
Endlich, Daniel, du sagst es. Seitdem ist ganz schön viel passiert und diese Folge, die ihr jetzt gerade hört, das ist schon die 11. Ausgabe. Und auch dieses Mal nehmen wir euch mit auf Entdeckungsreise. Allerdings ein ganz kleines bisschen anders, als ihr es aus den ersten 10 Episoden gewohnt seid. Wir haben uns nämlich Folgendes für euch überlegt. Max, jetzt du.
Wir wollen zurückblicken auf die letzten Monate und wir werden nochmal mit zwei unserer Experten sprechen, weil uns interessiert natürlich total, wie sind ihre Geschichten eigentlich weitergegangen. Ja? Zum einen mit Dr. Susanna Randall, die als erste deutsche Frau ins All fliegen will und uns da nochmal auf den Stand der Dinge bringt beim Projekt Die Astronautin. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an Dr. Thomas Krumpen. Das ist einer der Leiter der Mosaik-Expedition, bei der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern eingeschlossen in einer Eisscholle für ein ganzes Jahr durch das Nordpolarmeer driftet. Ja, und wir wollen natürlich wissen, wie die ersten Monate gelaufen sind.
Und wir haben eine ganze Menge Post von euch bekommen. Wir haben uns nicht nur über euer Lob gefreut und eure Kritikpunkte sehr ernst genommen. Ihr habt uns auch echt inspiriert, uns eure Geschichten erzählt und uns auf neue redaktionelle Ideen gebracht. Und einige eurer E-Mails nehmen wir heute mit in die Sendung. Und an alle, die uns in den letzten Monaten geschrieben haben, an dieser Stelle schon mal ein riesiges, fettes Dankeschön.
Abschließend wollen wir dann noch mit euch in die Zukunft blicken. Schließlich beginnt am 1. Januar 2020 ja nicht nur ein neues Jahr, sondern, genau, auch ein neues Jahrzehnt. Was uns da so alles erwartet bzw. erwarten könnte, darüber haben wir mit dem Zukunftsforscher Kai-Arne Gondlach gesprochen. Auszüge aus diesem Interview gibt es gegen Ende der Sendung. Spannend, visionär, utopisch, auf jeden Fall sehr hörenswert. Wir sind
Inka Kiewit, hallo.
Hier ist Max Dietrich, hi.
Und Daniel Lerche, eure National Geographic Podcast Redakteure. Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Explore, der National Geographic Podcast.
In diesem Sinne also auf zu unserer nächsten Entdeckungsreise. Naja, oder Rückreise oder was auch immer.
Auf jeden Fall zu großen Abenteuern.
»2019 war politisch wahnsinnig unruhig. Extremismus, Umweltzerstörung, Klimawandel, das sind so die Themen dieses Jahr gewesen, glaube ich, ne?«
»Ja, und weil ein altes Journalistensprichwort dann auch noch lautet, only bad news is good news, frei übersetzt so viel wie nur schlechte Schlagzeilen bringen auch Auflage bzw. Klicks, gehen viele der echten Good News dann eben nur allzu oft im rauen Nachrichtenalltag auch unter.«
Und deswegen kommen hier zur Einstimmung auf unseren Podcast-Jahresrückblick drei positive Nachrichten, die ihr in 2019 vielleicht so gar nicht mitbekommen habt.
Nachricht Nummer 1. In Indien hat sich der Bestand der Tiger in den letzten 13 Jahren mehr als verdoppelt. Laut indischer Regierung von 1400 im Jahr 2006 auf knapp 3000 heute. Eine Erfolgsmeldung. Aber noch kein Grund zur Entwarnung. Laut roter Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten ist der Tiger nämlich auch weiterhin stark gefährdet.
Nachricht 2 aus Rom in Bella Italia. Dort können Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel alte Plastikflaschen jetzt gegen U-Bahn- und Bustickets einlösen. Das ist ein bisschen verrückt, aber das Prinzip ist ganz einfach. Wer Plastikflaschen in die dafür vorgesehenen Automaten steckt, der bekommt per App Guthaben auf sein Telefon geladen und kann das dann für den Kauf von Fahrscheinen benutzen. Und im ersten Monat sind so schon 100.000 Plastikflaschen entsorgt worden.
Und hier kommt Nachricht Nummer 3. Laut Bericht der Internationalen Energieagentur kommt die globale Energiewende an vielen Stellen tatsächlich gut voran. Man hat ja oft immer so ein bisschen einen anderen Eindruck, aber tatsächlich ist es so, dass die Preise für Solar- und Windkraft so stark gefallen sind, dass sie heute oft günstiger sind als Kohle oder Gas. Ja, und in diesem Zusammenhang prognostiziert die Energieagentur, wird Sonne tatsächlich spätestens im übernächsten Jahrzehnt zum globalen Stromerzeuger Nummer 1 werden.
Also, das waren doch mal Nachrichten, die Hoffnung machen. Und von den vielen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aufstehen und sich gegen den Klimawandel engagieren, war dabei noch nicht mal die Rede.
Ihr erinnert euch vielleicht, also Inka und Daniel, ihr sowieso, ihr wart ja dabei, aber in unseren ersten beiden Ausgaben von Explore, da hatten wir euch, unsere Hörer, mitgenommen in den Sternenhimmel, so richtig tief rein ins unendliche Universum und dann einmal von oben auf die hell erleuchtete Erde zurückgeblickt. Space hieß unser Thema und unter anderem war Susanna Randall bei uns zu Gast.
Susanna durchläuft gerade ihre Ausbildung zur Astronautin. Sie will nämlich als erste deutsche Frau ins All fliegen. Und im Sommer haben wir mit ihr über das Training und über das Leben auf der ISS gesprochen, aber auch darüber, wie schwierig es ist, die ca. 50 Millionen Euro zur Finanzierung des Projekts zusammenzubekommen. Und jetzt, also ein gutes halbes Jahr später, wollten wir von ihr wissen, was sich seither getan hat. Und Daniel hat sich mit ihr auf eine Tasse Kaffee am Podcast-Telefon getroffen.
Dr. Susanna Randall, begeisterte Astrophysikerin im Hauptberuf und den Rest ihrer Zeit, Zitat, Astronautinnen-Trainee mit Leib und Seele. Hallo Susanna.
Hallo.
Wir bleiben beim Du, oder?
Ja, natürlich.
Vorweg, bitte erklär uns nochmal, abgesehen von den wissenschaftlichen Untersuchungen, die ihr auf der ISS vornehmen würdet, warum ist es so wichtig, dass endlich eine Deutsche ins All fliegt?
Ja, uns geht es einfach darum, den Mädels und den jungen Frauen in Deutschland zu zeigen, dass Frauen das eben auch können und dass es ganz normal ist. Also es ist ja so, dass eben Astronauten halt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, also für die naturwissenschaftlich-technischen Berufe auf jeden Fall. Also jedes Kind kennt natürlich Alexander Gerst und wir möchten eben, dass eben in diesem Beruf auch eine Frau vertreten ist, damit die Mädels halt auch sagen, hey, ich kenne Alexander Gerst, aber ich kenne eben auch Susanna Randall.
Also es geht letztlich darum, Zeichen zu setzen. Es geht um Gleichberechtigung. Es geht darum, Mädchen und Frauen zu motivieren, in Männerdomänen vorzudringen. Was dann ja letztlich auch wieder der deutschen Wirtschaft nutzen würde. Stichwort Fachkräftemangel, gerade in diesen beschriebenen MINT-Berufen. Daraus ergibt sich dann auch gleich die nächste Frage für mich. Die Finanzierung ist ja einer der wichtigsten Punkte. Da haben wir im Mai schon drüber gesprochen. Wie steht es denn diesbezüglich um das Projekt? Und wie gut seid ihr auch in den Gesprächen mit der Politik vorangekommen?
Also es ist weiterhin herausfordernd. Wir haben jetzt sehr, sehr viel mit Politikern gesprochen. Wir haben auch sehr viel Unterstützung, verbale Unterstützung. Also auch aus den höchsten Ebenen. Die sagen alle, es ist eine tolle Idee, es muss unbedingt gemacht werden. Aber keiner möchte halt, dass das Geld aus ihrem Topf kommt. Also im Moment versuchen wir jetzt wirklich, dass wir weiter am Ball bleiben und dass wir eben wahrscheinlich dann unterschiedliche Regierungsvertreter davon überzeugen, dass sie eben einen kleinen Beitrag dazu leisten und dass eben nicht die 50 Millionen dann aus einem Topf kommen müssen. Aber wir denken, wir haben halt natürlich eine riesige Reichweite und dieses Astronautenprogramm hat ja auch Implikationen für die Wirtschaft, für die Familien, für die Gleichberechtigung, für den Verkehr, also eigentlich für alles in Deutschland.
Gibt es einen Tag X, bis zu dem die Finanzierung stehen muss?
Also wir haben jetzt keinen wirklichen Tag X, aber natürlich wird es schwierig, auf lange Sicht das Projekt aufrechtzuerhalten, wenn wir eben keine Finanzierung haben. Also im Moment finanzieren wir uns hauptsächlich durch Vorträge, durch Spenden und das ist natürlich relativ arbeitsintensiv. Also wir machen sehr viele Vorträge, um überhaupt jetzt als Startup überleben zu können sozusagen. Und das können wir natürlich nicht unendlich fortführen. Und irgendwann müssten wir dann vielleicht auch einsehen, dass es einfach nicht geht. Aber wir hoffen natürlich, dass es dazu nicht kommt. Vor allen Dingen, weil das auch, glaube ich, ein sehr, sehr schlechtes Zeichen wäre für Deutschland.
Lass uns jetzt nochmal zurückblicken. Was für Ausbildungsinhalte standen seit unserem Gespräch denn bei euch auf dem Programm?
Im Juni waren wir beim Tauchtraining. Das haben wir in Frankreich gemacht, in Marseille. Das war sehr aufregend.
Da wird die Schwerelosigkeit simuliert, oder?
Genau, also was wir dort simuliert haben, war tatsächlich nicht die Schwerelosigkeit, sondern die verringerte Schwerkraft. Mhm. Also was wir simuliert hatten, war eine Mondmission. Und dort ist ja ein Sechstel der Schwerkraft, wie sie auf der Erde herrscht. Also wir haben dann eben Gewichte wir hatten so einen Mockup-Raumanzug, jetzt natürlich keinen echten, aber es hat sich wirklich so angefühlt. Also die Bewegung, es war sehr schwer, sich zu bewegen. Die Handschuhe waren ganz dick. Also es war total schwierig, Sachen zu greifen mit dieser Zange. Und wir sollten dann eben unter Wasser mit ein bisschen Gewicht in den Schuhen Mondgestein einsammeln. Und da wurde halt simuliert, wie es eben wäre, auf dem Mond mit der verringerten Schwerkraft das Gestein einzusammeln. Mhm. Nach dem Tauchtraining, was definitiv ein Highlight war, hatten wir, und da muss ich sagen, da hatte ich am Anfang ein bisschen wirklich Bammel vor, wir hatten ein medizinisches Training. Dort haben wir unter anderem gelernt, uns selber Blut abzunehmen. Und ich war jetzt jemand, der in der Schule, weiß ich noch, ich bin irgendwann mal ohnmächtig geworden, als wir irgendwas am Skelett machen mussten. Deswegen war ich da ein bisschen, wie das jetzt wohl wird. Aber am Ende ging es sehr, sehr gut. Also wir haben dann erst an der Puppe geübt. Dann hat sich unser Ausbilder sehr netterweise zur Verfügung gestellt. Dann haben wir an ihm geübt. Dann haben Insa und ich uns gegenseitig Blut abgenommen und schließlich dann uns auch selber. Das war sehr interessant. Also ich kann jetzt mir selber Blut abnehmen. Und das letzte Training, was wir jetzt hatten, war in Friedrichshafen. Da waren wir bei Airbus und da durften wir unterschiedliche Experimente der Raumstation kennenlernen.
Kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Mhm. Was für Experimente waren das?
Ja klar, also wir haben Experimente kennengelernt, die teilweise auf der Raumstation sind, teilweise auf der Raumstation waren. Es gab ein Experiment dazu, wie sich Zellen in der Schwerelosigkeit verhalten. Das war ganz interessant. Also die adaptieren sich wirklich innerhalb von Sekunden an die Schwerelosigkeit und auch dann wieder daran, unter normaler Schwerkraft zu leben. Dann hatten wir noch kein wirkliches Experiment, sondern ein Lebenserhaltungssystem, was natürlich auch wichtig ist im Weltraum. Da wurde getestet, also es ist in der Probephase im Moment auf der Raumstation, da wurde getestet, wie man einen geschlossenen Kreislauf aufrechterhalten kann. Das heißt, zum Beispiel, wir atmen Sauerstoff ein und CO2 aus. Und da wurde eben geschaut, wie man diesen Kreislauf schließen kann. Also wie man dann chemisch das Ausgeatmete wieder aufbereitet, teilweise auch in den Weltraum entlässt, damit man eben möglichst wenig Sauerstoff nachliefern muss. Und das ist natürlich dann wichtig für Reisen zum Beispiel zum Mars.
Das war jetzt sozusagen dann der Blick ja zurück. Was erwartet die Astronautinnen-Trainees denn in den kommenden 12 Monaten, im kommenden Jahr?
Ja, es bleibt spannend. Also wir sind jetzt fast fertig mit dem sogenannten Basistraining. Also die Astronauten fangen ja mit einem Basistraining an und da werden einfach Kernkompetenzen vermittelt. Dazu gehören natürlich irgendwie dieses Tauchtraining, dazu gehört der Pilotenschein, die Parabelflüge, Raumfahrttheorie, solche Sachen, dieses Basistraining. Und wir möchten jetzt noch wahrscheinlich im März in die Zentrifuge gehen. Das fehlt uns noch. Und das würde dann das Basistraining mehr oder weniger abschließen. Danach würde dann das missionsspezifische Training anstehen. Also da würde es dann wirklich darum gehen, mit der Raumfähre, mit der wir dann auch fliegen, zu arbeiten und zu lernen, wie verhält man sich im Notfall, welche Knöpfe darf man drücken, welche nicht, wie funktioniert das alles. Und dafür würden wir dann höchstwahrscheinlich in die USA gehen.
Also da wird das dann alles schon richtig simuliert?
Genau.
Im Flug.
Genau, aber das ist dann der Anbieter, der uns trainiert. Also das heißt, wenn wir jetzt mit SpaceX fliegen sollten, dann würde SpaceX eben mit ihren Experten dieses Training machen für uns.
Ihr habt aber euch noch nicht entschieden, mit wem ihr dann letztlich fliegen würdet.
Das ist ja im Moment ein bisschen spannend.
Ja.
Also es gibt ja SpaceX und Boeing, die eigentlich beide schon im Frühjahr und dann im Sommer die ersten astronautischen Missionen zur ISS fliegen wollten. Die sind beide verzögert worden aufgrund von technischen Problemen. Und jetzt warten wir natürlich mit Riesenspannung darauf, wann diese ersten astronautischen Testmissionen stattfinden werden und wie die ausgehen. Also es ist klar, bevor nicht Astronauten mit diesen Raumschiffen zur Raumstation geflogen sind, werden wir da auch nichts unterschreiben. Also wir möchten erstmal sehen, dass es sicher ist natürlich. Und die Russen bleiben immer noch eine Option. Die haben ja schon demonstriert, dass sie sehr sicher zur Raumstation und zurückfliegen können. Das schließen wir jetzt auch nicht aus, dass wir eventuell auch mit den Russen fliegen werden, falls sich vielleicht auch die amerikanischen Missionen weiter verzögern.
Lass uns noch einen Schwenk machen. National Geographic hat 2019 das Thema Women of Impact in den Fokus genommen. Einflussreiche Frauen kamen da bei uns zu Wort, unter anderem eben auch du. Wir sind in der Berichterstattung über dich, aber auch immer wieder über so Betitelungen wie Miss Universe gestolpert. Wie gehst du denn mit solchen Titeln um?
Das war die Bild-Zeitung. Und also ich muss sagen, das war noch während der Auswahlphase, also es ist jetzt schon 2 Jahre her fast. Also ich musste erst spontan lachen, weil es einfach, ich habe gedacht, hey, Miss Universe, es ist in der Bild-Zeitung, es ist einfach nur geil, also es ist einfach nur lustig. Aber natürlich macht mir das schon Sorge, wenn eben die Berichterstattung ein bisschen so in die Richtung geht, es werden die Bestaussehendsten gewählt und was machen die denn mit den Haaren im Weltraum und solche Sachen. Also darum geht es uns natürlich überhaupt nicht. Es geht uns wirklich um die Wissenschaft, um die Gleichheit von Mann und Frau und um dieses Rollenmodell. Aber ich denke letztendlich, ich versuche es mit Humor zu nehmen.
Hast du denn in diesem Zusammenhang dann noch einen Herzenstipp an alle Frauen da draußen?
Ja, ich denke, lasst euch nicht unterkriegen. Und es ist schwer, das zu sagen. Aber ich denke, man darf auch da nicht alles zu ernst nehmen. Natürlich muss man Grenzen setzen. Es gibt Sachen, übergriffige Sachen vor allem, die dann gar nicht gehen, wo man dann auch sagen muss, hey, das geht gar nicht, das geht zu weit. Das könnt ihr nicht drucken oder so könnt ihr nicht mit mir umgehen. Aber ich denke, manchmal muss man dann auch ein dickeres Fell haben und einfach sagen, hey, das ist doch jetzt lustig, ich bin jetzt Miss Universe. Ich sehe das jetzt einfach als Kompliment, weil man ansonsten wirklich, glaube ich, verbittert.
Dein größter Wunsch für 2020, der liegt ja irgendwie auf der Hand. Deswegen, welche Schlagzeile würdest du denn nächstes Jahr gerne über dich und das Projekt lesen?
Ja, ist die deutsche Frau im Weltraum, ganz klar.
Das war Dr. Susanna Randall, die startklar ist, um 2020 oder sagen wir besser, so bald wie möglich einfach als erste deutsche Frau ins All zu fliegen. Wir von National Geographic werden da selbstverständlich weiter ein Auge drauf haben. Susanna, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute weiterhin.
Ja, danke. Tschüss.
Ja, also da kann man dem Team von Die Astronautin wirklich nur die Daumen drücken, dass dann am Ende die ganze Mühe nicht umsonst ist, weil, mal ganz ehrlich, so ein bisschen fragwürdig finde ich das schon, ne? Warum erst eine private Initiative gegründet werden muss, um das Thema überhaupt mal anzuschieben, oder? Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Nee, bin ich bei dir. Es reden ja auch immer alle von Gleichberechtigung. Und ein stärkeres Zeichen kann man sich ja kaum vorstellen. Russland, die USA, Italien, Kanada, Frankreich oder auch Großbritannien, die haben alle schon Frauen ins All geschickt. Mhm. 63 waren es bisher insgesamt.
Ja, also ich finde auch, es ist fast schon ein bisschen peinlich für Deutschland und die deutsche Raumfahrt. Es bleibt also jetzt wirklich nur zu hoffen, dass die deutsche Politik dann den lieben, lieben Worten auch mal Taten respektive eben Gelder folgen lässt.
Mhm. Und in diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, für voraussichtlich 2021 plant die ESA, die European Space Agency, übrigens wieder ein deutsches Besatzungsmitglied zur ISS zu schicken. Matthias Maurer wäre dann schon der 12. deutsche Mann im Weltraum.
Die Marke National Geographic, die steht ja für Abenteuer, für Reise, für Wissenschaft und Forschung. Klar, dass wir gar nicht anders konnten, als über die Mosaik-Expedition zu berichten. Unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts ist der deutsche Eisbrecher Polarstern Ende September Richtung Arktis aufgebrochen, um dort, eingefroren in einer Eisscholle, ein ganzes Jahr lang durch das Nordpolarmeer zu driften und wichtige neue Klimadaten zu sammeln.
Also diese Geschichte, die ist mir so wahnsinnig in Erinnerung geblieben. Eine wirklich schier unglaubliche Expedition. Kurz bevor es losging, haben Daniel und ich noch mal gesprochen mit dem Meereisphysiker Dr. Thomas Krumpen. Der war nämlich von September bis Ende Oktober verantwortlicher Fahrtleiter. Und zwar an Bord der Akademik Fedorov. Das ist ein russischer Eisbrecher, der die Polarstern in dieser ersten Phase der Mission begleitet hat. Da gab es mehrere Begleitboote und das war eben eins davon. Ja, und es gab gleich mal gute Nachrichten von Thomas Krumpen, weil bisher läuft, toi toi toi, alles nach Plan.
Genau, also die Transpolardrift, die das Eis von den russischen Schelfen Richtung Framstraße, also die Gegend zwischen Spitzbergen und Grönland, wo das Eis die Arktis verlässt, treibt, die hat die Scholle jetzt erfasst und bewegt sie so langsam Richtung Nordpol. Im Moment ist die Scholle also noch ein gutes Stück weg vom Nordpol und wir sind gespannt, wie das jetzt in den kommenden Wochen weitergeht.
Will ich auch auf jeden Fall wissen. Konnte Herr Krumpen euch, Daniel und Max, denn schon was zu den wissenschaftlichen Untersuchungen erzählen? Gibt es da neue Erkenntnisse?
Berechtigte Frage, aber nein, die gibt es zumindest offiziell noch nicht. Im Augenblick sind die Wissenschaftler vor allem damit beschäftigt, die Daten zu sammeln. Also die Auswertung, die erfolgt dann erst im zweiten Schritt.
Aber mit Überraschungen können wir dienen, beziehungsweise kann das Team von der Polarstern dienen, weil da gab es schon ein paar leider unangenehme. Und dreimal dürft ihr raten, woran es lag. Na klar, am Klimawandel.
Das dünne Eis, es hat uns streckenweise so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir also hier umplanen mussten. Zum Beispiel war ursprünglich geplant, dass wir, wenn wir eine Scholle finden, die ausreichend dick ist, mit beiden Schiffen an dieser Scholle anlegen und wir also zum Schluss, bevor das russische Begleitschiff wieder abfährt, wir den Sprit quasi über so eine Pipeline dann direkt von Schiff zu Schiff geben, beziehungsweise wir auch den Frachtaustausch direkt übers Eis machen können. Sprich, Container werden aufs Eis gehoben und dann zum Beispiel mit einem Skido vom einen Schiff über die Scholle zum anderen Schiff gefahren. Dadurch, dass das Eis so dünn war, ist das natürlich nicht möglich gewesen. Also ich sag mal, so eine Eisdicke von 30 oder 40 Zentimeter trägt natürlich keinen 12 Tonnen schweren Pistenbully, der einen Container zieht. Und daher musste da umgeplant werden. Wir haben uns dann letztendlich in so einer Fahrrinne getroffen. Die Schiffe wurden also so nebeneinander gelegt, Steuerbord gegen Steuerbord. Und dann wurde halt Sprit übergeben, beziehungsweise halt schwere Gerätschaften von dem russischen Schiff auf dem Wasser dann halt auf Polarstern gehoben.
Also, wir halten fest, die ersten Schwierigkeiten hat die Crew gut gemeistert. Mittlerweile hat sich auf der Polarstern wahrscheinlich auch schon so eine gewisse Routine entwickelt. Also irgendwie zumindest eine abstrakte Form von Alltag da im ewigen Eis. Trotzdem muss die Besatzung immer auf alles vorbereitet sein natürlich, ne? Weil da im Eis lassen sich Dinge natürlich nicht so ganz bis ins letzte Detail planen.
Die größten Unwägbarkeiten sind natürlich, ist die Frage, wie verhält sich die Scholle? Kann die Eisdrift, Sturmevents, Zyklone, die dort durchziehen und so, führt das unter Umständen dazu, dass hier sich noch mal Risse bilden, dass die Scholle unter Umständen auseinanderbricht. Das wäre natürlich etwas, was enorme Konsequenzen haben könnte für das Experiment. Und die andere große Frage ist, wird dieser Personenaustausch immer gelingen? Sind die Eisbedingungen so, dass man entweder mit Schiff oder mit Flugzeug dorthin kommen kann? Wird es uns gelingen, eine Landebahn zu errichten, um dort im April, also mit russischen Antonovs, den Personenaustausch zu organisieren? Das sind spannende Fragen und das wird sich jetzt in den kommenden Monaten ergeben.
Das hört sich alles nach einer riesigen Herausforderung an. Vor allem, wenn ich mir noch mal vorstelle, was für Bedingungen im arktischen Winter herrschen. Eises kalt und dauerdunkel ist es da gerade, richtig?
Ja, stimmt. Ich habe das noch mal nachgeschaut. Also die Temperaturen, die fallen im arktischen Winter gerne mal auf minus 45 Grad und gelegentlich sogar noch tiefer. Und dazu dauert die sogenannte Polarnacht, also da geht die Sonne dann nicht über den Horizont, satte 150 Tage.
Also das sind ohne Zweifel extreme Bedingungen, wirklich unvergleichlich. Ja, und dann gibt es da auch noch Einheimische, vor denen man sich lieber in Acht nehmen sollte.
Eisbärenkontakt gab es auch. Als wir anfänglich die Scholle angefahren haben, haben wir direkt eine Eisbärenmutter mit kleinem gesehen. Die sind uns relativ lange erhalten geblieben. Die fanden das natürlich extrem spannend. Zwei Schiffe, die große Spielplätze aufbauen. Die sind natürlich also in der Nähe geblieben und immer wieder angekommen, haben mal an Kabeln geknabbert, sind also wirklich direkt bis ans Schiff. Ich glaube, da gibt es so ein Bild, wo die Eisbärenmutter dann da irgendwie direkt am Schiff schnüffelt. Kurze Zeit später tauchte dann der zweite Eisbär auf. Ich glaube, das war ein männlicher Eisbär. Der war schon etwas abgemagert, der war also schlecht im Futter. Die sind dann natürlich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen gefährlicher, aber da muss man dann wirklich auch Acht geben. Aber da gibt es halt entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Da gibt es auf der Brücke Leute, die halt dauerhaft Ausschau halten, ob sich irgendwo Eisbären befinden. Wir haben so Infrarot-Sichtgeräte, mit denen sich diese Eisbären also auch in der Dunkelheit jetzt im polaren Winter halt detektieren lassen. Und es gibt natürlich auch Gewehre, um halt einen Warnschuss abzugeben oder halt mit so einer Signalpistole feuern zu können.
Gut, dann hoffen wir mal, im Interesse von Eisbär und Mensch, dass man sich weiterhin im Auge behält, aber bitte, bitte nicht allzu nahe kommt. Wie lange dauert diese Jahrhundertexpedition denn noch?
Tja, also laut Thomas Krumpen, immer vorausgesetzt natürlich, alles läuft weiterhin nach Plan, geht das Ganze bis zum 14. Oktober 2020. Dann legt die Polarstern nach 390 Tagen im Nordpolarmeer wieder an der deutschen Nordseeküste an, und zwar in Bremerhaven.
Also da sieht man wieder, Planung ist alles. 14. Oktober 2020, dass man das jetzt schon einigermaßen vorhersagen kann, finde ich absolut beeindruckend. Wir bleiben natürlich dran an dem Thema und informieren euch, falls es da spektakuläre Neuigkeiten gibt.
Den Kulturschock gab es direkt danach, weil von der Arktis ging es für uns erstmal in wirklich sehr viel wärmere Gefilde, und zwar nach Mexiko. Unter anderem hat uns National Geographic-Fotograf Martin Engelmann von einer Reise in den äußersten Süden des Landes berichtet, und zwar zu den Maya-Lacandonen. War für mich auch völlig neu, hatte ich noch nie von gehört. Die Lacandonen waren über Jahrhunderte von der Außenwelt isoliert und haben ihre Bräuche sozusagen an der spanischen Eroberung vorbei bis in die Moderne gerettet. Total spannend.
Aber mittlerweile sind halt auch bei den Lacandonen Kirche und Konsum angekommen, und ja, so dokumentiert Martin Engelmann bei seinen jährlichen Besuchen jetzt unter anderem, wie sich Don Antonio, der letzte Schamane im Dorf, gegen den Untergang seiner jahrtausendealten Kultur stemmt.
Unsere Mexiko-Folge und vor allem das Interview mit Martin Engelmann, die sind offensichtlich gut bei euch angekommen. Wir haben einiges an Post dazu, zum Beispiel von Tobias. Lies mal bitte vor, Max. Das war so nett, was Tobias da geschrieben hat.
Ja, er schreibt, das Thema Mexiko hat mir sehr gut gefallen. Ich habe 2005 im lacandonischen Regenwald auch Don Antonio kennengelernt. Ich habe lange nicht mehr über diese Reise nachgedacht, und dafür danke, dass ihr sie mir wieder ins Gedächtnis gerufen habt.
Boah, Wahnsinn. Also da sieht man auch wieder, wie klein die Welt ist. Und 2005 war der Tobias da auch nicht schlecht, ein echter Entdecker unter uns. Denn Martin Engelmann hat uns erzählt seinem Interview, dass es 2008, als er das erste Mal dahin gereist ist, schon total schwer war, irgendwie zu den Lacandonen zu kommen. Also es war ein Tagestrip. Da ging es wirklich noch mit Machete durch den Dschungel. Also will ich gar nicht wissen, wie das 2005, drei Jahre vorher war, als Tobias sich da auf den Weg gemacht hat.
Was für ein Zufall. Lieben Dank von uns, Tobias, für deine E-Mail. Die Freude ist ganz unsererseits, denn genau darum geht's ja mit diesem Podcast. Wir wollen euch mitnehmen auf Entdeckungsreise. Und wenn dabei tolle Bilder in euren Köpfen entstehen oder wie bei Tobias alte Erinnerungen hochkommen, dann scheinen wir ja vielleicht einen ganz guten Weg eingeschlagen zu haben mit unserem Podcast.
Schön auf den Punkt gebracht, Inka, kann ich so nur unterschreiben. Also egal was, konstruktive Kritik, Lob, Fragen, Themenvorschläge, einfach immer her damit an explore.podcast@netgeo.com.
Wir haben in den letzten Monaten ja wirklich auch schon einiges an Post bekommen von euch. Die Inhalte waren da ganz unterschiedlich, worauf ihr euch bezogen habt.
Max, du erinnerst dich doch bestimmt an unsere zweite Malediven-Folge.
Ja, natürlich.
Da haben wir von unserer Expertin gelernt, dass die meisten Sonnencremes den Korallenriffen schaden und sogenannte riffkonforme Sonnencremes in Deutschland nur online erhältlich sind. Mhm. Danke an unsere Hörerin Anna, die uns dazu per E-Mail auf den neuesten Stand gebracht hat. Die korallenfreundlichen Sonnencremes von mindestens einem Hersteller gibt es auch in den meisten Apotheken zu kaufen. Ja, da also einfach mal nach einem riffkonformen Sonnenschutz fragen.
Ach, guck mal, ja, das ist natürlich eine sehr gute Info. Vielen Dank dafür.
Ja, wohl dem, der so aufmerksame Hörer hat. Danke, Anna. Und zu den aufmerksamen Hörern gehört offensichtlich auch Thomas. Er war einer der Ersten, die uns geschrieben haben. Und er hat Folgendes geschrieben. Als kleine Anregung für die Zukunft, den Podcast vielleicht noch etwas auflockern in Form von immer wiederkehrenden Kategorien, wie meine 5 Punkte der Woche oder meine 5 kurzen Facts der Woche.
Ja, Thomas' Vorschlag, den haben wir direkt aufgenommen, habt ihr vielleicht ja auch schon mitbekommen. Unsere Themenmonate, die eröffnen wir jetzt immer mit den Top 3. Das haben wir ja auch in dieser Folge mit diesen 3 positiven Nachrichten aus 2019 gemacht. Wirklich eine sehr schöne Idee und für uns auch ein wahnsinniges Learning. Also da kamen so viele Informationen auch nochmal neu für uns bei rum. In diesem Sinne, danke lieber Thomas für diese schöne Idee.
Oft, ganz oft bekommen wir von euch auch sehr konkrete Themenvorschläge. Svenja zum Beispiel, die wünscht sich, dass wir Chile mal porträtieren. Und Paul regt die Weltmeere und Tschernobyl als Themen an.
Ja, ich habe Paul auch ausführlich geantwortet auf seine Mail, weil Tschernobyl, das ist auch so großartig. Das ist so ein Themenvorschlag, auf den wäre ich in 1000 Jahren von alleine nicht gekommen. genau dafür machen wir das. Also mailt uns das gerne. Und Tschernobyl behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf, also gar keine Frage.
Und das gilt natürlich auch für Lisas Wunschthema. Inka, bitte lass mal hören, was Lisa vorschlägt.
Lisa schrieb, es wäre super spannend, wenn ihr eine Doppelfolge zu Algerien machen könntet, insbesondere zur kabylischen Kultur, der Berberkultur etc. Wir sind selber Kabylen. Die Sprache und Kultur unterscheidet sich von der arabischen, was es so spannend macht. Und natürlich gibt es noch andere Kulturen in Algerien, weswegen das Land so oder so vermutlich genug Inhalt für eine Doppelfolge bietet.
Ist auch wieder sowas, ne? Also mal ehrlich, Leute, da wären wir von alleine nie drauf gekommen. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele für Zuschriften, die wir von euch bekommen haben. Viele eurer Themenvorschläge, die fanden wir echt klasse. Konkret versprechen können wir diesbezüglich leider nichts. Aber ihr könnt sicher sein, alle werden wahrgenommen. Wir lesen uns das ganz genau durch. Und ich bin da relativ zuversichtlich, dass aus dem einen oder anderen dann vielleicht auch mal eine Doppelfolge Explore der National Geographic Podcast entsteht.
Wer uns noch inspirieren will, hier nochmal unsere E-Mail-Adresse explore.podcast@netgeo.com. Soll ich das nochmal sagen?
Nee, also, wir haben es
reicht schon. Ich glaube, jetzt haben es alle kapiert. Danke, Inka.
Also was mir ehrlich gesagt gar nicht richtig bewusst war, bis wir angefangen haben, diesen Jahresrückblick zu planen. Am 1.1. geht es in Richtung neues Jahrzehnt. Und wenn man sich überlegt, wie sehr sich die Welt in den letzten 10 Jahren verändert hat, da muss man kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass die Welt 2030 ganz anders aussehen wird als heute.
Ja, wahrscheinlich. Also da könntest du recht haben. Also dass sich die Welt fundamental verändern wird, das liegt auf der Hand, wenn man mal so 2 Takte drüber nachdenkt. Also vor allem, weil uns natürlich so Entwicklungen wie, weiß ich nicht, 5G zum Beispiel ins Haus stehen, der Quantencomputer kommt Schritt für Schritt näher. Das wird natürlich völlig neue Möglichkeiten eröffnen für uns alle.
Was kommt, was geht, was bleibt, in was für einer Gesellschaft leben wir in 10 Jahren? Genau mit diesen und natürlich noch mit vielen weiteren Fragen beschäftigt sich die Zukunftsforschung. Prognosehorizont sind dabei, in vielen Bereichen zumindest, typischerweise 10 Jahre. Das passt also perfekt, um jetzt den Blick auch mal nach vorne zu richten, in Richtung 2030.
Ja, genau das hast du gemacht, Daniel. Und das wusste der Zukunftsforscher Kai-Arne Gondlach natürlich schon, denn er ist ja Zukunftsforscher. Er hatte schon mit einem Anruf gerechnet. Der 32-Jährige, der ist studierter Zukunftsforscher. Er berät Unternehmen in Zukunftsfragen. Und als Keynote-Speaker ist er auch wahnsinnig viel unterwegs.
Und ganz oben auf seiner Website, ja, da steht der schlaue Satz: Zukunft kommt nicht einfach, Zukunft wird gemacht. Und ja, das war natürlich auch das, was ich als erstes von ihm wissen wollte. Wer macht sie denn? Wer gestaltet sie maßgeblich, unsere Zukunft?
Ja, das ist genau die zentrale Frage, die wir uns als Zukunftsforscher natürlich andauernd stellen. Wir haben dafür in den letzten 70, 80 Jahren ganz gut Methoden entwickelt. Dazu gehört unter anderem die Delphi-Methode. Dort befragen wir möglichst oft Experten. Experten sind für uns vor allem diejenigen, die entwickeln, die Technologien entwickeln, die Geschäftsmodelle entwickeln, die in Märkte vordringen. Und so kommt es nicht selten vor, dass ich mich mit Vorstandsvorsitzenden großer Unternehmen darüber unterhalte, wo sie eigentlich für sich in den nächsten 3, 5 bis hin zu 10 Jahren in neue Technologien beispielsweise entwickeln oder wo sie auch teilweise experimentieren mit neuen Strategien. Und genau dieses Expertenwissen, das sammeln wir sozusagen zusammen und konsolidieren das und am Ende entspringt daraus dann ein Trend.
Also, wir halten fest, es sind die Entwickler und Entscheider in der Wirtschaft, die unsere Zukunft ganz, ganz stark beeinflussen.
Politik nicht vergessen, ne? Das wird ja sicherlich auch eine Rolle spielen.
Ja, klar, die hat natürlich auch großen Einfluss, reagiert aber eben häufiger als zu agieren. Auf jeden Fall setzt sie aber die Rahmenbedingungen für die meisten neuen Entwicklungen, ist dabei mal schneller und mal langsamer.
Aber warte, die Zukunftsforscher setzen für ihre Analysen aber sicher nicht nur auf Chefetagen innovativer Unternehmen, oder?
Nein, natürlich nicht. Da gibt es noch diverse andere Tools. Auch die klassische Literaturrecherche spielt eine Rolle. Zudem wird genau auf die Patentdatenbanken geschaut. Also was entwickeln Ingenieure und Wissenschaftler gerade? Das ist auch so eine ganz zentrale Frage. Das sind jetzt ein paar Punkte, mal grob zusammengefasst. Einer der Schwerpunkte in der Zukunftsforschung ist das Thema Gesundheit, speziell Prognostik und Prävention. Da werden laut Gondlach auch weiterhin immense Fortschritte erwartet. Sprich, der Mensch wird bestimmte Krankheitsrisiken immer besser handeln können und so dann eben auch sein Sterberisiko entsprechend immer weiter verringern.
Wir sagen inzwischen unter Zukunftsforschern, 80 ist das neue 100. Tatsächlich gehen wir inzwischen davon aus, dass die mögliche Lebensspanne eigentlich nicht gedeckelt sein müsste. Wenn wir nämlich zum einen immer mehr Krankheiten auch präventiv verhindern können, zum zweiten in wenigen Jahren unsere Organe, unsere inneren Organe klonen können, in Klammern, also Haut zum Beispiel oder Venen werden ja schon geklont und transplantiert. Aber die größeren Organe, also Herz, Leber, Lunge, auch die werden im Laufe des nächsten Jahrzehnts verfügbar sein, dass ich sozusagen ja präventiv mir schon mal eine zweite Leber drucken kann und die zum richtigen Zeitpunkt eben halt auswechsel. Und zum dritten gibt es tatsächlich Fortschritte auf dem Gebiet der Altersforschung und dabei das Altern aufzuhalten. Da ist es einer Forscherin gelungen, die inzwischen auch diesen Prozess der Zulassung in den USA durchläuft, um dieses Medikament auf den Markt zu bringen. Sie hat es tatsächlich geschafft, Altern zu stoppen, bei sich selbst, vor 4,5 Jahren. Diese Frau altert nicht mehr. Und wenn man das alles zusammen denkt, das bedeutet, die ersten Menschen, die auf biologische Art und Weise nicht mehr sterben werden, leben vielleicht heute schon.
Ey, ohne Mist, ich kann mir bei solchen Aussagen echt an den Kopf fassen direkt, weil das klingt so nach Science Fiction, das klingt so nach Zukunft und dabei ist das gar nicht mehr so weit weg. Und außerdem wirkt das irgendwie auch so, als würde da jetzt eine Generation an Leuten auf uns zukommen, die jetzt geboren wird, die ja die Chance hat auf eine unsterbliche Zukunft für sich selbst, oder?
Ja, also ich denke mal, unsterblich ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort. Gondlach spricht ja nur vom Prozess des Alterns, der aufgehalten wird, der verlangsamt wird. Aber Viren, Keime, Bakterien oder auch das viel zitierte Klavier, das aus dem Fenster fällt, könnt ihr den gar natürlich logischerweise immer noch ausmachen. Ja? Und abgesehen davon wird das alles natürlich auch eine Kostenfrage. Also das Gros der Weltbevölkerung wird sich das wahrscheinlich eher nicht leisten können. Ganz im Gegensatz zu neuen bzw. weiterentwickelten Technologien, die schon sehr, sehr bald massentauglich sein werden.
Ich gehe ziemlich stark davon aus, dass die Entwicklung von Hörgeräten, also oder Hörsystemen, sagt man eigentlich in der Branche, der Hörakustiker, dass die irgendwann total sexy verkauft werden. Dann sind diese Kopfhörer aber natürlich auch gekoppelt mit unseren smarten Endgeräten, sag ich mal. Das heißt, die spielen irgendwie Musik ab oder weisen uns auf eine Route hin oder helfen uns dabei, den Weg zu finden. Die Hörgeräte, die Hörakustiker, die sind eigentlich die Vorreiter auf dem Gebiet, Technologie immer kleiner und besser zu machen. Gegeben aus der Anforderung eines Patienten, in der Regel sind das ältere Menschen, die nicht so ein riesen Gerät am Ohr kleben haben wollen, was auch blöd aussieht und stigmatisiert wird. Deswegen gibt es schon seit ein paar Jahren so Cochlea-Implantate, die werden tatsächlich implantiert in den Hörgang. Und die können aber trotzdem all das, was zumindest unsere Multimedia-Welt, unsere Smartphones kann. Was so weit geht, dass die ersten Geräte, die jetzt auch schon auf dem Markt sind, simultan Sprachen übersetzen beispielsweise. Das heißt, die Träger von solchen Hörgeräten sind nicht mehr Patienten, sondern die sind plötzlich Träger von extrem hippen, extrem technologischen Geräten. Und sie können mehrere Sprachen verstehen zumindest. Und diese Minicomputer, die dann praktisch also unsichtbar sind, die kommunizieren ja auch dann mit dem Träger. Und das macht es dann wiederum interessant für jeden Anbieter, vielleicht auch sowas wie der mit dem großen Apfel oder der mit dem großen G, die ja gut darin sind, genau solche Trends zu erkennen und dann zu sagen, naja, wir machen das noch ein Stückchen interessanter für unsere Zielgruppe und bieten direktes Abo an und noch die Datenleitung dazu, dass ich auch mir nie Gedanken darüber machen muss, ob ich eigentlich noch einen Datentarif dafür habe.
Ich möchte auch so ein hippes Mini-Hörgerät-Implantat und dann ganz viele Fremdsprachen verstehen können. Aber hoffentlich sind wir dann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten nicht alle Cyborgs.
Ja, also diese Sorge, die teile ich. Die Zukunftsforschung, die zieht aus genau diesen Bedenken, ja, dass wir irgendwie zu halb Mensch, halb Roboter werden, unter anderem folgende Schlüsse.
Im sozialen, zwischenmenschlichen Bereich finde ich immer mehr Ansätze dafür, was paradox klingen mag, dass im Zuge der ganzen Technologisierung der zwischenmenschliche Bereich wieder ganz, ganz viel an Bedeutung zunehmen wird. Das ist tatsächlich etwas, was wir aufgrund von Studien auch schon beobachten. Gemeint ist damit, dass wenn immer mehr Jobs automatisiert werden, immer mehr Stellen frei werden für das, was Menschen wirklich gut können, nämlich kommunizieren, empathisch sein, Verantwortung übernehmen, verrückte Dinge tun, Überraschungen liefern und einfach füreinander da sein. Das ist auch eine ganz große Bewegung, die man beobachtet. Im Deutschen heißt es Achtsamkeit, im Englischen der Begriff Mindfulness. Das ist eine große Bewegung, die ganz stark auch schon in Unternehmen, in der Wirtschaft ankommt, dass eigentlich ja das Individuum glücklich sein soll, um auch beste Leistung zu bringen. Das ist die wirtschaftliche Perspektive, aber auch um tatsächlich einfach glücklich zu sein, ein erfülltes Leben zu führen. Und in dem Bereich boomen die ganzen Freizeitbereiche rund um Yoga, Meditation und den Jakobsweg laufen. Das ist nicht ganz neu, aber es wird in den nächsten Jahren auch noch weiterhin zunehmen.
Ach, wir sollen glücklich sein, weniger Entmenschlichung und dafür mehr Gefühl und mehr Gemeinschaft. Das hört sich sehr gut für mich an.
Ja, für mich auch. In diesem Zusammenhang vielleicht einmal, Daniel, du hattest Inka und mir vorhin ja schon angedeutet, dass Herr Gontlach auch viel Spannendes zum Thema Ernährung erzählt hat. So, Daniel, wir haben ja noch unser Essen ausstehen, mexikanische Küche, ne? Die Chiquitana-Ameise oder Chicatana-Ameise, so ähnlich ist sie, glaube ich.
Genau.
Wenn wir dann in 3 oder 5 oder 10 Jahren gemeinsam essen gehen, was kommt dann da so auf den Tisch, außer Insekten vielleicht?
Ja, also Insekten auf jeden Fall reichlich. Davon ist auszugehen. Die sollen ja irgendwie unsere Ernährungsprobleme zumindest anteilig lösen. Folgt man den Annahmen der Zukunftsforschung, dann kommt wahrscheinlich stark individualisiertes Essen auf den Tisch. Soll heißen, wir drei, du, Inka und ich, wir betreten dann ein Restaurant. Die Küche wird zum Beispiel automatisch informiert, welche Allergien oder Mangelerscheinungen wir haben. Und darauf wird beim Kochen dann auch direkt reagiert, indem bestimmte Zutaten vermieden und eben andere dann gezielt zugesetzt werden. Und klar scheint auch auf die Fleischliebhaber unter uns, da kommen sehr einschneidende Veränderungen zu.
Was ich noch am spannendsten finde, und das ist sowohl aus gesundheitlicher als auch aus ökologischer Perspektive interessant, ist echtes künstliches Fleisch. Es gibt Grund zur Annahme, dass man in weniger als 5 Jahren in einer der großen einschlägigen Burgerketten beispielsweise reingeht, dann dort einen Burger bestellt und da steht dann nicht Rindfleisch drauf, sondern gedrucktes Rindfleisch. Printfleisch im Grunde. Und das ist auch schon gelöst technologisch. Man kann aus den Zellen von Rindern Fleisch, also Muskelmaterial, züchten. Und das eben halt auch in Masse. Das dauert im Augenblick noch relativ lange. Und der Vorteil bei der ganzen Sache ist, oder die Vorteile sind ziemlich umfassend. Es geht dabei los, dass ich den größten Faktor für den CO2- und Methangasausstoß minimieren kann, nämlich Landwirtschaft oder tierische Landwirtschaft vor allem. Der wird in einigen Studien mit bis zu 40% Einfluss auf den Klimawandel beziffert. Das heißt, wenn ich einfach von heute auf morgen sagen würde, was natürlich nicht passiert, wir drucken jetzt nur noch Fleisch oder züchten das künstlich, dann hätten wir mit einem Schlag mehr als ein Drittel des menschengemachten Einflusses auf den Klimawandel eliminiert. Zweitens ist es eben auch, wenn ich mir vorstelle, dass ich einen großen Behälter habe, wo eben das Burgerfleisch gezüchtet wird, dann kann ich da natürlich auch noch bestimmte Stoffe zusetzen, dass dieses Fleisch auch noch gesünder wird, weil auch da gibt es ja verschiedene Studien zu, dass zumindest der übertriebene Fleischkonsum auch einfach schlicht nicht gesund für unser Verdauungssystem ist. Vielleicht gibt es dann irgendwelche Zusatzstoffe, die dann dem noch beigemischt werden oder individualisiert. Ich komme in eine große Burgerkette rein, werde erkannt aufgrund meines Smartphones oder meinem Chip in der Hand oder was auch immer. Und dann wird automatisch mein Burger-Patty individualisiert.
Also ganz ehrlich, für mich wäre das genau das Richtige. Ich esse grundsätzlich nämlich schon gerne Fleisch, oute mich hier mal. Aber meistens habe ich dabei halt ein schlechtes Gewissen. Und wenn es das Fleisch dann sozusagen methanneutral gibt und ohne, dass ein Tier dafür sterben musste, dann wäre ich sofort wieder dabei. So richtig.
Ist bei mir ähnlich. Ist mit dem Fliegen genauso. Da habe ich auch immer ein schlechtes Gewissen. Bei Fleisch ist es auch so. Ich kann mir das schon auch alles vorstellen, aber eher langfristig, glaube ich. Also nicht unbedingt übermorgen.
Was kommt denn jetzt in naher Zukunft auf uns zu, Daniel?
Ja, da habe ich natürlich abschließend auch noch mit ihm drüber gesprochen, was uns 2020 so alles erwartet. Und die gute Nachricht für alle, ich sag mal, weniger Fortschrittsgläubigen unter uns, allzu viel wird sich nächstes Jahr bei uns noch nicht ändern.
Autonomes Fahren, das wird in Deutschland nächstes Jahr noch nicht erlaubt sein. Zumindest nicht komplett ohne die Kontrolle übernehmen zu können. Aber wenn man in Urlaub fährt, dann wird man auf jeden Fall schon in einigen Regionen der Welt in ein komplett autonomes Robotaxi einsteigen können. Genauso umgekehrt, wenn ich mir etwas bestelle, wird das dort vielleicht auch bei uns mit einem komplett autonomen Paketroboter verschickt werden. Ob das nun ein Auto ist oder ein kleiner Mini-Roboter, der auf der Straße oder auf dem Bürgersteig fährt. Da gab es ja schon die Pilotprojekte. Das kann sehr gut nächstes Jahr kommen.
Also im Gegensatz zu dem, was wir vorher alles schon Wildes von ihm gehört haben, hört sich das jetzt richtig gehend entspannt an für mich, finde ich. Da ist dann so autonomes Fahren irgendwie noch so das Realistischste, was ich mir vorstellen kann. Und diese kleinen Paketroboter, die habe ich in Hamburg tatsächlich auch schon gesehen. Die liefern Pakete aus, die liefern Essen aus. Teilweise werden die auch von Apotheken benutzt, dass die Medikamente zu Leuten nach Hause fahren. Also das gibt es ja schon.
Ich würde das Ganze jetzt noch mal ganz gerne kurz einordnen, was wir hier alles gehört haben, denn ich gehe davon aus, dass sich das für einige recht utopisch angehört hat. Natürlich überprüft die Zukunftsforschung sich und die eigenen Vorhersagen ständig auch. Und laut Kai-Arne Gondlach hat sie gerade im wirtschaftlich-technologischen Bereich eine ziemlich gute Vorhersagequote, nämlich, Achtung, Trommelwirbel, 80%. Also sprich, 4 von 5 Prognosen, die bewahrheiten sich. Und ich denke mal, das ist keine so schlechte Wette. Und ja, für alle, die das Thema jetzt vielleicht gepackt hat, die Info, wir haben noch über viele, viele andere Dinge gesprochen. Zum Beispiel über den Begriff Abenteuer im Jahr 2030. Wie definiert man Abenteuer 2030? Dann klar über die Themen Smart Home, Smart City, autonomes Reisen und natürlich über die ganzen digitalen Assistenten, die früher oder später autonom Entscheidungen für uns treffen werden. Also die schließen dann zum Beispiel Versicherungen ab oder kaufen Aktien für uns.
Ja. Wie gut, dass ihr das komplette Interview auf unserer Webseite findet unter nationalgeographic.de/wissenschaft/Zukunftsforschung.
Ja, ich denke, damit haben wir euch jetzt noch eine gute Lektüre mit auf den Weg gegeben ins neue Jahr und damit ja auch in Richtung neues Jahrzehnt.
Ganz zum Schluss wollen wir noch kurz auf das schauen, was uns 2020 bei Explore alles so erwartet und erwarten könnte. Zu Beginn, das steht auf jeden Fall schon fest, wird die Luft etwas dünner für uns und für euch. Im Januar widmen wir uns dem größten Gebirge in Europa, den Alpen.
Danach ruft National Geographic dann wieder den Big Cat Februar aus und wir vom Podcast-Team, wir schließen uns dann natürlich gerne an, werden das thematisch gleich verbinden mit einem Land oder einer Region, vielleicht auch einem Nationalpark, müssen wir mal ein bisschen gucken, in dem mindestens eine Großkatzenart heimisch ist. Und das kann, muss aber nicht zwingend Afrika sein. Vielleicht fällt uns da auch noch irgendwas richtig Exotisches ein, vielleicht auch euch. Schickt uns eure Vorschläge gerne rüber, die Mailadresse kennt ihr ja, explore.podcast@netgeo.com.
Halt, 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 Max. Was sind denn per Definition die eigentlichen Großkatzen?
Ich wusste es. Ich wusste, dass du das fragst. So gut kenne ich dich schon. Ich war vorbereitet. Und zwar, warte, ich habe es dir auch geschrieben. Löwe, Tiger, Jaguar, Leopard und Schneeleopard.
Aha, ich habe es mir übrigens auch aufgeschrieben.
Fleißbienchen für dich, Max.
Fleißbienchen, genau. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, konnte ich also überprüfen. Du liegst richtig.
Januar und Februar sind also mit hohen Bergen und großen Katzen schon fest verplant. Und zusätzlich serviert uns 2020 aber noch reichlich weitere Steilvorlagen. Daniel, was steht da denn so an?
Ja, darauf war ich jetzt vorbereitet. Also, da kommt die Expo in Dubai, die Olympischen Spiele in Tokio oder zum Beispiel auch die Präsidentschaftswahlen in den USA. Also es gibt schon eine ganze Reihe Events, auf denen sich thematisch für uns wunderbar aufsetzen ließe. Wir freuen uns jedenfalls auf ein sicherlich ereignisreiches, aufregendes und spannendes neues Podcast-Jahr mit euch.
So, und damit verabschieden wir uns jetzt und wünschen euch allen ein frohes Fest und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns am 14. Januar wieder.
Da geht's dann weiter. Es geht ab in die Alpen. Wie erwähnt, die Liebe zu den Bergen wird ein großes Thema bei uns sein. Guten Start in die hoffentlich goldenen 20er von mir.
Bis dann bei Explore, der National Geographic Podcast.
Genau, wenn ihr mögt, würden wir uns freuen. Also bis die Tage.
Ciao.